Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie heute ganz herzlich Monika Strava am Mikrofon. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns durch die nächste Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn begleiten würden. Wir wollen nun gemeinsam ergründen, welches die Highlights des Monats Juni gewesen sind. Wir berichten heute über die deutsch-rumänischen Medientage, die Mitte Juni in Bukarest stattgefunden haben, über die Heimattage der Banater Deutschen Ende Mai, über das jahrgangsübergreifende Treffen an der Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar, über eine bewegende Jubiläumsfeier in Karansebeș, über einen besonderen Gottesdienst in der Schwarzen Kirche in Kronstadt und über die Problematik der Multikulturalität in Ungarn, eine Frage, die zurzeit nicht nur Ungarn, sondern die ganze Europäische Union bewegt. Wir würden uns sehr freuen, werte Damen und Herren, wenn Sie uns treu durch die nächste Stunde begleiten würden. Und wir freuen uns nun, Sie zum ersten Programmpunkt zu begrüßen zum Thema Deutsch-Rumänische Medientage in Bukarest. Qualitätsjournalismus, warum wir ihn brauchen und wie wir ihn sichern. Unter diesem Motto lief die zweite Ausgabe der Deutsch-Rumänischen Medientage 2015 in Bukarest. Ziel der Tagung war es, Medienvertreter aus Rumänien und Deutschland zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch zusammenzubringen, um gemeinsame Herausforderungen, aber auch spezielle nationale Herausforderungen zu diskutieren. Eröffnet wurden die Medientage am 11. Juni vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Werner Hansler, der sich besonders für die Förderung des freien Journalismus hierzulande einsetzt.
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur zweiten Ausgabe unseres zweitägigen Journalistenseminars, einer Tagung, die wir dieses Mal unter dem Titel Qualitätsjournalismus, warum wir ihn brauchen und wie wir ihn sichern, gestellt haben. Ganz besonders freue ich mich, dass wir für diese zweite Ausgabe unserer Tagungsreihe mit der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, einen wahrhaft hochkarätigen Partner gewinnen konnten.
Erstmals fanden die deutsch-rumänischen Medientage in Kooperation mit der Deutschen Welle statt. Robert Schwarz von der rumänischen Online-Plattform der Deutschen Welle begrüßte seinerseits die Initiative der Botschaft und übernahm die Moderation der gesamten Veranstaltung.
Die Deutsche Welle kam eine Anfrage von seiner Exzellenz, dem deutschen Botschafter in Bukarest, Herrn Lauck, und von Andrea Stohr, der Pressereferentin. Und weil wir sowieso ganz gute Beziehungen haben als Deutsche Welle zu den deutschen Botschaften zum Auswärtigen Amt, war es natürlich, dass wir sofort zugesagt haben, vor allem auch, nachdem ich mich auch abgesichert hatte, dass wir dann auch mit jemandem herkommen, der seinen Input durchaus auch äußern kann, und zwar sehr eloquent. Und das ist der Direktor unserer DW-Akademie, Christian Gramsch. Ich glaube, dieser erste Tag hat gezeigt, dass wir sehr daran interessiert sind, über den Qualitätsjournalismus grenzübergreifend zu diskutieren, weil der Qualitätsjournalismus heute nicht nur generell vor Hindernissen steht, die überall ähnlich oder gleich sind, sondern in allererster Linie gibt es national bedingte Hindernisse. Es gibt Hindernisse, die wir nur hier in Rumänien finden, oder es gibt Hindernisse, die wir nur in Deutschland finden, wenn es um den Qualitätsjournalismus geht. Es ist eine Gefahr hier, die wir durchaus erkennen können und gegen die die Journalisten etwas unternehmen müssen.
Die Rangliste der Pressefreiheit 2015 von Reporter ohne Grenzen hat gezeigt, dass die Lage für Journalisten und unabhängige Medien in der Mehrzahl der Länder im vergangenen Jahr schlechter geworden ist. In Rumänien gibt es zum Glück keine bewaffnete Konflikte, aber Informationskriege, materielle Abhängigkeit oder Repressionen im Zeichen der nationalen Sicherheit schränken die Arbeit von rumänischen Journalisten weitgehend ein. Rumänien belegt in der Rangliste der Pressefreiheit 2015 den Platz 52 nach Burkina Faso, dem Niger oder Taiwan. Rumänien brauche eine freie Presse, um ihre Rolle als vierte Macht im Staate und als Garant von Demokratie und Gewaltenteilung gerecht zu werden, so der deutsche Botschafter Werner Hanslaug.
Allein die politische Entwicklung der letzten Tage hier in Bukarest macht die Beantwortung der Frage einfach, weil ohne ihn, den Qualitätsjournalismus, eine echte Demokratie, so wie sie in den europäischen Verträgen auch vorgesehen ist und so wie sie die Bürgerinnen und Bürger Europas leben wollen, nicht vorstellbar wäre. Die Wächterfunktion des freien und unabhängigen Qualitätsjournalismus ist einer der Garanten für die Bewahrung ihrer Grundlagen. Das heißt, von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz.
Die Deutsche Welle Akademie hat als Ziel die Entwicklung der Medien und die Stärkung der Menschenrechte. Dazu werden Journalisten weltweit aus- und fortgebildet, um eben diese vierte Macht im Staat zu stärken. Der Austausch zwischen Journalisten stünde deswegen im Vordergrund, so Christian Gramsch, Direktor der Deutschen Welle Akademie, der sich besorgt über die Lage der Journalisten hierzulande zeigte.
Ich habe einiges gelernt über die Mediensituation hier in Rumänien und die Kollegen haben ja sehr bedauert, dass sie politisch nicht ausreichend geschützt sind, dass sie nicht ausreichend gestützt werden durch ihre Medienträger, ob das die Verlage sind oder die Besitzer von Radio- und Fernsehstationen. Ich habe aber auch gelernt, dass die Journalisten untereinander nicht vernetzt sind und nicht wirklich gemeinsam eine Position vertreten. Ich glaube, das wäre hohe Zeit, dass alle, die unter dieser Situation hier leiden, sich zusammenschließen, sich artikulieren und auch ein gemeinsames Ziel formulieren. Das wird nicht morgen umzusetzen sein, aber man muss den Anfang machen.
Die anwesenden rumänischen und deutschen Journalisten debattierten unter anderem über die Rolle redaktionsinterner Arbeitsabläufe für den Qualitätsjournalismus, über die Rolle der Chefredaktionen und die Verantwortung der einzelnen Journalisten, über die Kosten des Qualitätsjournalismus, aber auch über die Bedeutung des internationalen Erfahrungsaustausches. Und stets standen dabei die Fragen im Raum: Was ist Qualitätsjournalismus und wie sichert man ihn in einem Zeitalter, in denen die Medien in Umbruch sind oder schlimmer noch wie in Rumänien, wo die Pressefreiheit noch immer keine Selbstverständlichkeit ist? Robert Schwarz von der Deutschen Welle.
Qualitätsjournalismus hat ganz klare Kriterien. Das ist Ernsthaftigkeit, klare Recherche, mindestens zwei Quellen, wenn wir einer Information hinterherlaufen. Und was auch sehr wichtig ist, und das haben wir natürlich in der Deutschen Welle eingeführt, das Vier-Augen-Prinzip, also eine sehr seriöse Abnahme des journalistischen Produkts. Und man muss auch die Größe haben, Fehler zu erkennen und darüber auch zu sprechen. Wenn uns ein Fehler unterläuft, dann müssen wir doch unserem Publikum das nachher auch sagen. Da haben wir leider Mist gebaut, tut uns leid. Wir werden versuchen, das nicht nochmal zu machen, das nicht zu wiederholen. Aber wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne. Und ich bin überzeugt, der Qualitätsjournalismus hat eine Zukunft, wenn wir, die Journalisten, diesen Journalismus ernst nehmen.
Der deutsche Botschafter Werner Hans Lauck nutzte die Tagung auch dafür, um die Ausschreibung zweier Medienpreise der Deutschen Botschaft für das Jahr 2016 anzukündigen. Mit dem Medienpreis Blick auf Deutschland sollen im kommenden Jahr hervorragende publizistische Arbeiten in rumänischen Medien ausgezeichnet werden, die zu einem vertieften Verständnis über die Bundesrepublik Deutschland beitragen. Mit dem Medienpreis Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheit in Rumänien steht dies analog für publizistische Arbeiten über die deutsche Minderheit in Rumänien und ihre politische, wirtschaftliche und vor allem kulturelle Brückenfunktion zu Deutschland.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, ins Banat. Die Heimattage der Banater Deutschen fanden Ende vergangenen Monats in Temeswar statt. Auf dem Programm standen ein Festakt in der Nationaloper, ein Kulturprogramm im Kapitolsaal sowie der traditionelle Schwabenball im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus, aber auch eine Andacht im katholischen Dom und die Trachtenparade durch das Stadtzentrum. 17 deutsche Tanz- und Musikgruppen aus dem Banat, aber auch der Banater Schwaben aus Deutschland beteiligten sich beim diesjährigen Kulturprogramm. 3,5 Stunden lang war der Konzertsaal der Philharmonie Austragungsort der besten Show, die die Banater Schwaben einmal in 2 Jahren den Temeswaren bieten können. Die Moderation übernahmen Astrid Weiß und Adi Adelan von der deutschen Sendung des Temeswarer Rundfunks.
Gepriesen sei die Heimat mein, wo ich dereinst geboren. Sie wird mein eigen, ewig sein, auch wenn ich sie verloren.
Gepriesen seist auch du, mein Land, wohin ich hab gefunden. Mit neuem Glück, das hier ich fand, verheilten manche Wunden.
So leben heut in meiner Brust 2 hochgepriesene Welten. Ich lasse beide ganz bewusst als meine Heimat gelten.
Mit diesem Gedicht, betitelt Doppelte Heimat des donauschwäbischen Pädagogen und Musikwissenschaftlers Robert Rohr, deren Inhalt auf viele von uns zutrifft, eröffnen wir das Kulturprogramm der Heimattage der Banater Deutschen, die zum 12. Mal in Temeswar stattfinden. Guten Tag, liebe Landsleute von nah und fern und herzlich willkommen zu Hause.
Es folgte ein Marathon von Darbietungen banatschwäbischer Lieder und Tänze. Auf der Bühne wechselten sich die Jüngsten mit den Ältesten der Gemeinschaft ab. Die meisten Gruppen, 9 an der Zahl, kamen aus Temeswar und Umgebung. Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat für den Kreis Temesch ist Dagmar Schiklovan.
Wie in jedem Jahr beteiligen sich sehr viele Gruppen aus dem Kreis Temesch. Allen vorweg die Kindertanzgruppen. Hier haben wir die Tanzgruppe des Lenau-Kindergartens, die Kindertanzgruppe Hänschenklein und diesmal rum die lustigen Lenau-Schüler. Außer den Kindertanzgruppen beteiligen sich auch die Senioren, wie zum Beispiel der Temeswarer Lied, Kranz und die Tanzgruppe Bunter Herbstreigen. Und außerdem haben wir noch die Tanzgruppen aus den verschiedenen Ortschaften des Kreises Temesch, wie die Varjascher Spatzen, die Edelweiß-Singgruppe aus Deta und die Tanzgruppe Bundesstreuschen aus Großsankt Nikolaus. Und nicht zuletzt die Jugendgruppe Banater Rosmarin, die aus Temeswar sind, aber Trachten aus dem ganzen Banat tragen.
Die Banater Rosmariner tanzten diesmal in ihren schönsten Trachten. Die meisten davon waren Kerweitrachten aus Guttenbrunn und Lipa. Gezeigt wurde aber auch die jüngste Akquise des Vereins, eine wunderschöne Kirchentracht aus Saderlach. 2-3 Gruppen machten in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Heimattagen der Deutschen in Temeswar mit. 2 davon koordiniert Tanzlehrer Hansi Müller, ein gebürtiger Banater Schwabe, der in Deutschland gewirkt hat und nun wieder in die alte Heimat lebt.
Ich freue mich immer wieder, jemandem was beizubringen können. Man hat mich gefragt und ich habe es gemacht. Ich betreue die lustigen Lenau-Schüler und die Varjascher Spatzen und tanze mit bei den Deutschen, die aus Reutlingen singen kommen.
Der Norden des Banats war durch die Tanzgruppe der Jugendorganisation Banatia des Arader Deutschen Forums vertreten. Die Jugendlichen trugen diesmal Trachten aus der gesamten Arader Region und stellten 3 Tänze vor. Die Gruppe leitet Adelheid Simon, die Vizevorsitzende des Arader Deutschen Forums.
Innerhalb des Kulturprogramms werden wir 3 Tänze vorstellen. Diesmal nicht unbedingt mit der Neuarader Kirchweihtracht, sondern es wird ein buntes Gemisch von Trachten aus der Arader Region sein. Also von Glogowatz nach Schiria, von, wenn wir dann die andere Seite gehen, Engelsbrunn, Wiesenheit, Neuarad. Also werden heute auf der Bühne die Arader Region vertreten sein.
Aus dem Süden des Banats, dem Banater Bergland und der Donauregion kamen insgesamt 4 Gruppen. Die Tanzgruppen Edelweiß aus Orschowa, Freundschaft aus Bokschan und Enzian aus Reschica mit Unterstützung der Kollegen aus Tirol Königsgnad sowie der Franz Stürmer Chor, der diesmal in Begleitung des Banater Bergland Musikensembles sang. Was wären aber die Heimattage ohne die Schwaben, die das Banat verlassen haben? Seit 1991 kommen jedes zweite Jahr verschiedene Trachtengruppen der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland nach Temeswar. Harald Schlapanski koordiniert den Verein Deutscher Banater Jugend- und Trachtengruppen und sorgt dafür, dass immer jemand dabei ist.
Seitens der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen, Jugendverband der Landsmannschaft, sind die Tanzgruppe Reutlingen, die Tanzgruppe Singen und die Donauschwäbische Blaskapelle aus Reutlingen hier anwesend bei den Heimattagen Temesau. Diese Teilnahme bedeutet für uns ein bisschen heimkommen, nach Hause kommen und mit guten Freunden zusammen zu feiern. Es ist ganz wichtig, dass es einmal in Temesau ist und das nächste Jahr in Ulm und dass wir diese Brücken nicht abreißen lassen.
Begleitet wurden die Tänze der Gruppen aus Deutschland musikalisch von der Original-Donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen. Die Kapelle sorgte zudem für gute Stimmung beim anschließenden Schwabenball am Samstagabend im Madame-Müller-Guttenbrunnhaus und begleitete auch den Trachtenumzug am Sonntagvormittag durch die Temeswarer Innenstadt. Kapellmeister ist Johann Frühwald.
Für meine Kapelle bedeutet das sehr viel. Wir sind vor 35 Jahren ausgezogen und wieder mal in der alten Heimat zu sein, das macht uns eine große Freude. Die Kapelle gab es früher in Sacklerhausen. Wir hatten dort drei Kapellmeister, schon 1849. Wir spielen die alten Lieder von früher. Jetzt haben wir uns etwas modernisiert. Wir spielen auch die Lieder von heute. Für die Tanzgruppe spielen wir 4 Lieder und die tanzen dazu. Und 2 Lieder spielen wir dann mit der Blaskapelle. Davon ist eines mit Gesang. Und das schöne Lied heißt "Ohne Heimat ist die Welt nicht schön".
Ein reiches und buntes Kulturprogramm, so wie das Banat einmal war und es gerne auch weiterhin bleiben möchte. Die dabei freigewordene Energie soll die Banater Schwaben bis zu den nächsten Heimattagen begleiten. Diese werden 2016 in Ulm und 2017 wieder in Temeswar ausgetragen.
Bis bald auf Wiedersehen, jetzt muss ich
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen auch weiterhin, werte Damen und Herren, in Temeswar. Ein jahrgangsübergreifendes Treffen der Absolventen der Nikolaus-Lenau-Schule fand in diesem Monat in Temeswar statt. Das Programm umfasste einen Theaterbesuch, Besichtigung der Baustelle in der Schule, aber auch einen Festakt im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus und seine Feier eben da. Darüber hinaus feierten die Absolventenjahrgänge 1975, 1980, 1985 und 1990 ihre Klassentreffen. Ralukana Lepku war beim Festakt dabei und berichtet darüber.
Mit Volksmusik und einer Tanzvorführung der Hänschen-Klein-Tanzgruppe wurde am Freitag das große Lenau-Treffen im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus eröffnet. Im Festsaal hatten sich zahlreiche Schüler, Absolventen, Lehrer und Freunde des Deutschen Nikolaus-Lenau-Lyzeums eingefunden. Fast 200 Teilnehmer zählte das Treffen, das vom Verein der Freunde der Lenau-Schule nun zum zweiten Mal in Temeswar organisiert wurde. 75% der Teilnehmer kamen aus Deutschland, dazu gab es welche aus Rumänien, Österreich, Frankreich und sogar den USA. Sie alle gehören zur großen Lenau-Familie. Der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Lenau-Schule, Franz Gwind.
Man spürt es jetzt hier, wenn man die Kollegen wieder trifft, wenn man redet, dass man wirklich eine große Familie ist, dass man zusammenhält. Man trifft sich auf der Straße, man trifft sich in Temeswar. Man freut sich, dass man sich wieder sieht. Und ja, man kommt her in dem Bewusstsein, Lenau-Schüler gewesen zu sein. Und es ist einfach schön.
Zum Festakt im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus waren auch der deutsche Botschafter in Bukarest, Werner Hans Lauck, der deutsche Konsul in Temeswar, Rolf Marun, der Direktor der Europäischen Schule Karlsruhe, Tom Hoyem, der ehemalige Bürgermeister Temeswars, Gheorghe Ciuhandu, aber auch der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, gekommen. Zwar wollte er die festliche Atmosphäre nicht trüben, dennoch hob Abgeordneter Ganz einige Probleme hervor, mit denen sich die deutsche Schule aktuell auseinandersetzt.
Ich freue mich immer wieder, da zu sein. Allerdings ist die Lage im Moment besorgniserregend. Einerseits haben wir Probleme mit den Räumlichkeiten und der Neubau hat nicht angefangen. Die Renovierungsarbeiten beim Hauptgebäude sind bei weitem nicht fertig. Lehrermangel herrscht überall im deutschsprachigen Schulsystem und Lehrbücher gibt es keine, weil der rumänische Staat durch das Bildungsministerium nicht imstande ist, sie zu produzieren. Es gibt auch positive Nachrichten. Einerseits sind wir dankbar dafür, dass der Bundestag 750.000 Euro genehmigt hat für eine zusätzliche Prämie, sage ich mal, für Lehrer, die in deutscher Sprache unterrichten, beziehungsweise dass wir gerade Verhandlungen führen, damit die Spezialabteilung wieder zweizügig wird. Ich habe positive Signale erhalten. Ich bin zuversichtlich, dass es auch so kommen wird. Unterm Strich aber bin ich besorgt, auch von der enormen Anzahl von Schülern in den Klassen 0 bis 2. Wir dachten Anfang der 90er Jahre, dass wir untergehen als Schule, weil wir keine Schüler mehr haben werden. Jetzt haben wir reichlich Schüler, aber bei weitem nicht genügend Lehrkräfte. Und ich sehe mittelfristig auch keine Lösung dieses Problems und das macht mir Sorgen.
Einerseits sind dort sprechende Lehrkräfte immer schwerer zu finden, andererseits steigt das Interesse für die Temeswarer Deutsche Schule. Schon vor Jahren, als die ersten Absolventen nach Deutschland zogen, brachte ihnen die Ausbildung, die sie an der Lenau-Schule erhalten hatten, ganz viel. Der Vorsitzende des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins in Arad, Manfred Engelmann.
Ich kann konkret in meinem Fall sagen, ich war der erste Aussiedler in Siegen aus Rumänien, der Abitur gemacht hat. Ich hatte ja die 10. Klasse abgeschlossen und bin in 11 direkt eingestiegen in Siegen und habe, glaube ich, ein ganz ordentliches Abitur hingelegt und war der erste Rumänien-Deutsche in Bonn, der 2 Germanistik-Examen hatte. Sodass das Fundament ja eigentlich in Rumänien gelegt wurde oder die anderen Kollegen, mit denen wir auch in Verbindung waren. Wir hatten ja einen Arbeitskreis in Deutschland, wo wir uns gegenseitig geholfen haben. Und das sind also von ganz berühmten Ärzten, Ingenieuren, kaum jemand aus meiner Sicht, der in Deutschland gescheitert ist oder in Amerika.
Die meisten Lenau-Absolventen brachten es zu erfolgreichen Karrieren, sei es in Deutschland, Rumänien oder in anderen Ländern. Man denke da an die Nobelpreisträger Herta Müller und Stefan Hell, beide ehemalige Absolventen der deutschen Nikolaus-Lenau-Schule. Heute sind die meisten Schüler rumänischstämmig, doch das wird weitgehend als positiv bewertet. Günter Kappler, der seit 2009 jährlich den Elsa Lucia Kappler-Preis stiftet.
In dem Augenblick, als natürlich durch die Revolution die Chancen da waren, nach Deutschland zu kommen, verstehe ich das, dass viele weggegangen sind. Das bedeutet natürlich, dass hier in der Schule wenige mit der Stimme sind. Aber heute leben wir ja nicht mehr wie in früheren Zeiten in einem nur Rumänien, in einem nur Deutschland, in einem nur Frankreich, sondern wo wir heute hinschauen, strengt sich jeder an, einen Weg nach Europa zu finden. Und einen Weg nach Europa zu finden, kommt nur durch die Gemeinsamkeit. Das heißt also, die heutigen Absolventen, die aus rumänischen, ungarischen Familien, nur manche aus deutschen Familien kommen, werden sich irgendwann irgendwo treffen, sei es im Beruf, sei es politisch, an diesem Europa mitzuarbeiten.
Der Elsa Lucia Kappler-Preis wurde während des Festaktes an Schüler mit besonderen Leistungen im Fach Deutsch verliehen. In der 10. Klasse erhielt den Elsa Lucia Kappler-Preis Dominik Heidenfelder. Auf Platz 2 und 3 befanden sich Alexandra Nesic und Tudor Popoiu. In der 12. Klasse wurde Joanna Berariu mit dem Preis bedacht, gefolgt von Oksana Grosek auf Platz 2 und Miruna Popa auf Platz 3. Der Elsa Lucia Kappler-Preis trägt den Namen von Günter Kappler Mutter, die Lehrerin an der Lenau-Schule gewesen ist. Das Preisgeld beträgt 1.300 Euro im Jahr. Davon gehen 500 Euro an die Schule und 800 Euro an die Schüler. Dass die Lenau-Schüler nicht nur lernen, sondern auch künstlerisch begabt sind, das bewiesen sie beim Lenau-Treffen erneut. Sie sangen, tanzten und spielten Theater zum Genuss der Teilnehmer, die sie mit ihrem Applaus belohnten. Das Lenau-Treffen war eine gute Gelegenheit, sich mit ehemaligen Schulkollegen und Lehrern auszutauschen, zu lachen, zu tanzen, Spaß zu haben, aber auch nachzudenken, wie das eine oder andere Problem der Schule gelöst werden könnte. Genauso, wie man es in einer großen Familie auch tut.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's, meine Damen und Herren, ins Banater Bergland. Ein 25-jähriges Jubiläum galt es Anfang Juni in Karansebisch am Fuße des Banater Berglands zu feiern. So lange pflegt man schon die Partnerschaft zwischen der örtlichen römisch-katholischen Gemeinschaft und den Aachener Gemeinden Heiligkreuz, St. Andreas, St. Heinrich und St. Martinus. Man unterstützt Projekte in Karansebisch und im Banat durch Lernförderung für benachteiligte Kinder, Hilfstransporte sowie Schülerbegegnungen und Betriebspraktika. Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Spender aus der Stadt Aachen und Umgebung fördern diese Arbeit. Astrid Weiß von Radio Temeswar traf die Delegation in Karansebisch.
Als Rumänien-Aktion Aachen Nordwest kommt man regelmäßig seit 25 Jahren nach Rumänien, um verschiedenste Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen, berichtet Rolf Igel, einer der 17 Delegationsmitglieder, die gemeinsam mit dem Bürgermeister aus Karansebisch und der deutsch-rumänischen katholischen Gemeinschaft den Gottesdienst gefeiert haben.
Jetzt zu Anfang, wie das bei vielen Gruppen in Deutschland war, kam ja die humanitäre Hilfe, die hier sehr nötig war. Und in diesen sozialen Brennpunkten, Kirche und dann Heime, Altenheime, wie Sie es alle kennen, im Krankenhaus und. Daraus hat sich dann eine Partnerschaft ergeben, die Hilfstransporte haben abgenommen, aber wir haben versucht, miteinander zu planen und wir haben gesagt, ein paar gute Projekte, die sich weitertragen. Und so sind wir bis heute geblieben. Und wir haben auch dort drüben den Herrn Hans Gillissen, der ist also 60 Mal mit einem großen LKW gefahren, immer wieder den LKW umsonst bekommen und wir haben die Caritas hier und auch in Temeswar. Und zusammen versuchen wir, diese häusliche Pflege, wo wirklich Not ist, aufrechtzuerhalten. Und den jungen Leuten, die im Wald da und da, wo es wenig Hilfe gibt, ihnen Stütze zu geben, damit sie einen Beruf erlernen und von daher für sich selbst zuständig sein können und nicht immer wieder von Hilfe abhängig sind.
Die Hilfe käme in letzter Zeit besonders der Caritas-Föderation Temeswar und ihrer Außenstelle in Karansebisch zugute, betonte auch deren Leiter Herbert Grün.
In den letzten 10 Jahren hat es sich mehr auf die Hauskrankenpflege fokussiert, wo die Gruppe aus Aachen und Caritas Temeswar in der Hauskrankenpflege hier in Karansebisch gemeinsam mit der Gemeinde Karansebisch und dem Bürgermeisteramt unterstützt.
In 25 Jahren haben sich aus der Zusammenarbeit enge Freundschaften entwickelt. Der Festgottesdienst in der erst kürzlich von der Stadt Karansebisch renovierten katholischen Kirche war dabei in erster Linie dem gegenseitigen Dankeschönsagen gedacht, betont Rolf Igel.
Auch bei dem Vater Unser, das war der Sinn des Gottesdienstes, Gott Dank zu sagen. Gott Dank zu sagen, dass wir hier Menschen haben, die mit uns arbeiten. Und wir hoffen, dass wir keinen Streit hatten. Wir haben ja auch mehr Culpa alle gesagt und hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Wir wollen miteinander diskutieren. Und es geht nicht immer nur um Hilfe und um Geld, sondern darum, dass wir Freunde haben, gemeinsam. Und so möchten wir in der nächsten Zukunft arbeiten. Wenn es geht, Projekte absprechen, die EU mit einbeziehen, dass es nicht immer nur an ein paar Menschen hängt. Wir sind ja Ehrenamtler. Wir haben keine Institution. Und hier gibt es Institutionen genug. Auch das wurde ja gesagt beim Gottesdienst. Hoffen wir, dass die Politiker das also mit einplanen. Wir sind froh, dass wir auch die Caritas haben und den Bischof und. Wir haben ja auch in Aachen einen Bischof und wir hoffen, dass wir uns gegenseitig da auch bereichern können.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag verweilen wir, werte Damen und Herren, im siebenbürgischen Kronstadt. Die Schüler des Honterus-Gymnasiums aus Kronstadt haben das Schuljahr mit 2 Gottesdiensten in der Schwarzen Kirche abgeschlossen. Statt traditioneller Kirchenmusik spielte das Canzonetta-Ensemble, aber auch sonst war alles ganz anders als bei einem klassischen Gottesdienst. Bei einem der Schulgottesdienste in der Schwarzen Kirche war auch Christina Molnar von Radio Neumarkt dabei.
Wir freuen uns auf viele neue Erfahrungen.
freuen uns auf Abenteuer. Aber wir wollen nicht weggehen ohne den Segen Gottes und diesen Bitten gebeugt.
Eine sehr schöne Idee, das Ende des Schuljahres in der Kirche zu halten. Woher kam eigentlich die Idee für diesen Schulgottesdienst, Peter Demuth, Pfarrer?
Schulgottesdienste haben hier in Kronstadt eine sehr lange und schöne Tradition. Wir feiern schon seit vielen Jahren Schulanfangsgottesdienste und Schulabschlussgottesdienste. In den letzten Jahren, durch die gute Zusammenarbeit mit der Schule, feiern wir nun sogar mehrere Schulgottesdienste während des Jahres. Im Herbst zum Beispiel beim Erntedankfest, vor Weihnachten und Ostern haben wir auch immer gemeinsam mit der Schule vor den Ferien praktisch noch einen Gottesdienst. Und nach all den Mühen und Sorgen, die man so während des Schuljahres hat, ist es schön, wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, um über alles nachzudenken, zurückzublicken und die Ferien auch mit dem Segen Gottes zu beginnen, sich zu vergewissern, dass er auch weiterhin den Weg mit uns geht.
Ich heiße Sophia Bay und ich bin in die 4. A-Klasse.
Das war heute der letzte Schultag. Wie war er? Wie hast du dich gefühlt? Warst du froh, dass die Ferien da sind oder eher traurig, dass du dich verabschieden musst von deinen Kollegen?
Es ist schön, dass die Ferien kommen und in der Kirche war es schön und wir haben schöne Lieder gesungen.
Warst du noch bei diesen Schulgottesdiensten?
Ja, seit der 1. Klasse.
Wodurch unterscheidet sich ein Schulgottesdienst von einem normalen Gottesdienst?
Durch die Gottesdienstbesucher. Für unsere evangelische Kirche ist die Gemeinde ganz wichtig. Sie steht im Mittelpunkt der Verkündigung. So wird unsere Verkündigung auch immer sehr speziell an die Gottesdienstbesucher angepasst. Und deshalb haben wir 2 Schulgottesdienste. Einen für ganz kleine Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse. Und einen anderen für Schüler von der 5. bis zum 12. damit wir eben altersgemäß ihnen das Evangelium verkündigen können.
Es war ein sehr fröhlicher und sehr interaktiver Gottesdienst, wo man auch was gewinnen konnte. Wie kommen Sie auf diese Ideen?
Ich denke, viel Erfahrung ist ganz wichtig. Natürlich recherchiert man, liest man regelmäßig, bereitet sich regelmäßig für die Gottesdienste vor. Aber im Besonderen in der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern ist angesammelte Erfahrung sehr wichtig. Und dazu spielt es auch eine Rolle, dass ich viele der Schüler kannte. So wie mein Kollege Martin Meyer, der den 1. Gottesdienst gestaltet hat, auch viele seiner Schüler im Gottesdienst selbst dann als Besucher hatte. Diese Beziehung, dieser Bezug zu ihnen ist ganz wichtig. So hat man auch Zugang. So weiß man auch, welches ihr Wissensstand ist und was man ihnen sozusagen zumuten kann.
Sie haben gesagt, einige der Kinder sitzen schon auf den Koffern und erst im Herbst treffen Sie diese Kinder wieder. Fängt es dann wieder mit einem Gottesdienst an?
Genau. Am 1. Schultag findet zuerst eine Festveranstaltung hier im Hontirushof statt. Und im Anschluss daran kommen dann Lehrerinnen und mit ihren Klassen, Schüler und die Professoren alle zu einem Schulgottesdienst. Dann auch wieder zielgruppenorientiert in 2 Gottesdiensten. Aber eben, ja, der Schulanfang ist für uns auch ein Moment, der ganz wichtig ist, wo wir Dinge anpacken, angehen und diese nicht ohne den Segen Gottes tun wollen.
Thank you.
Schulgottesdienst, der sehr gut geklungen hat mit dem Beitrag von Canzonetta. Wie lange müssen Sie üben, dass Sie so schön spielen können?
Um ganz ehrlich zu sein, für diesen Gottesdienst haben wir sehr wenig geübt.
Ingeborg Acker, Musikpädagogin und Gründerin des Canzonetta-Ensembles.
Dazu muss ich hinzufügen, dass diese Stücke schon quasi im Repertoire der Kinder sind, weil wir öfter mal bei solchen Gottesdiensten teilnehmen und so haben die Kinder das schon quasi intus. Die haben das schon gelernt und kennen die Stücke schon und kennen den Ablauf schon sehr gut. Dann bereitet das nicht so große Schwierigkeiten. Natürlich, bis die Gruppe so weit ist, das ist sehr viel Arbeit.
Sie haben die ganze Zeit zwar auch das Ensemble dirigiert, aber immer auch ein Auge auf die Kinder, auf die Schüler geworfen, die in den Bänken hier in der Kirche saßen, damit sie auch mitsingen. Ist Ihnen das gelungen?
Wir hatten zwei Gottesdienste. Im ersten Gottesdienst, da war es der große Vorteil, dass unser sehr hochgewachsener Pfarrer Martin Meyer da war, der ja die Kinder angeleitet hat. Ich habe mit ein bisschen die Kinder angeleitet, aber eigentlich hat er es dort geschafft. Und ich bin aber überzeugt, dass auch im zweiten Gottesdienst, dort wo ich ja versucht habe, denen ein bisschen einen Impuls zu geben in die Kirche hinein und für die Kinder, die nicht so geübt sind im Singen, dass es trotzdem gelungen ist. Denn ich habe gemerkt, da hat sich eigentlich die Gesellschaft, die hier versammelt war, diese Kinder haben sich ruhig verhalten und bei den Gesängen waren sie aufmerksam und haben dann auch mitgemacht. Natürlich wünscht man sich, alle sollen lautstark singen, aber der Grad der Beteiligung, den es gegeben hat gerade, der, sage ich, ist ganz zufriedenstellend.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, meine Damen und Herren, in Ungarn. Plakatkampagne gegen Migranten, Drahtzaunsperre an der ungarisch-serbischen Grenze und die Fragestellung der Multikulturalität des Landes. Ungarn steht seit Wochen in der Kritik der Presse und der europäischen Politik. Nun melden sich die Ungarndeutschen zu Wort. Sie hören einen Beitrag unseres Kollegen Christian Erdei vom Funkhaus Fünfkirchen in Ungarn.
War Ungarn nie multikulturell? War Ungarn nie eine multikulturelle Gesellschaft? Diesen Titel trägt jene kritische Frage, die der deutsche Nationalitätensprecher an Viktor Orban im Parlament vergangene Woche am Montag richtete. In der Leitung haben wir jetzt den Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Otto Hajnek. Diesbezüglich haben wir auch natürlich den Sprecher Emmerich Ritter gefragt, aber was ist die Meinung von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen? Ist dieses Thema so wichtig, dass man darüber sprechen sollte, auch im ungarischen Parlament?
Diese Äußerungen des Ministerpräsidenten auch über die multikulturelle Gesellschaft, auch darüber, dass er darauf stolz sei, dass Ungarn ein kulturell homogenes Land sei, sind doch auch durch die ungarische Presse gegangen und vor allem haben sie auch eine gewisse Aktualität erhalten durch diese Plakatenaktion. Also ich glaube, dass das einerseits ein aktuelles Thema ist, wie auch Migration, Zuwanderung, kulturelle Vielfalt in Europa immer ein aktuelles Thema sein muss. Andererseits, und das war ja auch der Auslöser, weshalb ich persönlich und auch meine Kollegen, die in der Führung der LDU sitzen, den Sprecher gebeten haben und mit ihm gemeinsam auch dann beschlossen haben, dass er diese Frage im Parlament stellt, weil wir auch Anfragen, Telefonanrufe, E-Mails bekommen haben, wo Leute teilweise beängstigt gefragt haben, was damit jetzt wohl gemeint sei. Und wenn eine homogene madarische Kultur als Positives dargestellt wird vom Ministerpräsidenten, was das dann für uns bedeuten sollte. Also die Fragestellung war aktuell. Wir haben ja auch lange überlegt, wie wir reagieren sollen. Und wir haben dann gesagt, wir wollen die Möglichkeit einfach anbieten, durch diese Frage im Parlament, dass der Ministerpräsident hier im Klartext redet. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr aktuell gewesen ist.
Was meinen Sie über die Antwort? Bence Rétvári, der Staatssekretär im Ministerium für Humane Ressourcen, hat auf die Fragen von Emmerich Ritter geantwortet. Er hat gesagt, dass der Ministerpräsident diese Aussage nicht auf die Nationalitäten von Ungarn gedacht hat, sondern der Ministerpräsident wollte damit die Migranten, die Einwanderer damit ansprechen, dass die Worte von Viktor Orban hier fehlgedeutet wurden.
Ich war mit dieser Antwort nicht zufrieden, aus mehreren Gründen. Einerseits denke ich, dass es wichtig gewesen wäre, wenn der Ministerpräsident persönlich diese Frage beantwortet und persönlich seinen Standpunkt zu dieser Frage erläutert und damit auch Angehörige der Nationalitäten, die beunruhigt waren, beruhigt. Inhaltlich gesehen kann man teilweise sicherlich damit zufrieden sein, aber man konnte ja auch damit rechnen, dass gesagt wird, dass nicht wir gemeint waren. Die Antwort des Staatssekretärs hat eigentlich nichts Neues gebracht. Er hat sich auf die Verfassung bzw. auf das Grundgesetz bezogen, hat auch gesagt, dass der Ministerpräsident in einer späteren Aussage das etwas korrigiert hat und auch betont hat, dass die Nationalitäten in Ungarn ein wichtiger Faktor des Landes seien. Also beruhigend hat das, glaube ich, kaum gewirkt. Man hätte hier klar sagen müssen, das war eine unpünktlich formulierte Aussage. Entschuldigung, wenn das jemanden gekränkt hat oder jemandem Angst gemacht hat. Das war nicht die Absicht. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. So bleibt diese Frage immer noch ein bisschen im Raum, wer wie was gemeint hat. Und außerdem denke ich, dass hier der Begriff Multikulturalität einmal geklärt werden müsste, was darunter gemeint ist. Der Ministerpräsident soll darunter gemeint haben, dass das fremde Kulturen bedeuten, also quasi nicht christliche Kulturen bedeutet, wie das der Redwey formuliert hat. Soziologisch, historisch gesehen bedeutet dieser Begriff etwas anderes. Also man müsste vielleicht auch die Begriffe klären, wer darunter was versteht. Und es geht ja auch nicht nur um diesen Begriff Multikulturalität. Es geht ja auch um die Aussage, dass man stolz sei darauf, dass Ungarn ein homogenes Land, kulturell homogenes Land sei und auf die einheitliche magyarische Kultur stolz sei. Also ganz beruhigend war das diese Situation nicht.
Wenn schon in der ungarischen Öffentlichkeit so viel über die Migranten, über die Einwanderer diskutiert wird, wie stehen eigentlich die ungarländischen Nationalitäten zu diesem Thema und die Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen? Unserem Sender hat der Vorsitzende der Föderalistischen Union der Europäischen Volksgruppen, Hans-Heinrich Hansen, gesagt, dass die Nationalitäten eigentlich auch Hilfe leisten könnten für die Staaten in Europa in Sachen Integration.
Wobei diese Migrationswelle, die jetzt auf Europa zurollt, ja kaum mit Mitteln der Minderheitenpolitik oder der Nationalitätenpolitik irgendwie behandelt werden kann. Also das ist
man ja sollte dann das trennen, nicht?
Absolut, man sollte das trennen, wie ja auch deutlich getrennt wird oder unterschieden wird zwischen einheimischen, also autochthonen Minderheiten, die seit Generationen in einem Land leben und zwischen Wirtschaftsmigranten, die ein besseres Leben suchen, in ein anderes Land kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage der Flüchtlinge, der politisch Verfolgten, die Asyl suchen. Also da müsste man deutlich unterscheiden und nicht alle pauschal behandeln. So denke ich, dass wir da kaum Mittel haben, als Minderheiten hier was zu tun. Es ist eine andere Frage, wenn Konflikte entstehen in den Nachbarländern zum Beispiel zwischen Mehrheit und Minderheit, ob man da mit positiven Beispielen oder mit vermittelnden Rollen etwas machen kann. Das kann man sicherlich machen, aber nicht bei dieser enormen Migrationswelle, die von Süden, von Südosten aus Nordafrika auf Europa und vor allem auf die Länder der Europäischen Union zukommt. Es ist ein aktuelles Thema, sicherlich. Man muss und man sieht ja, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Antworten darauf suchen. Die Landesverwaltung hat sich damit noch nicht beschäftigt. Ob ein Grenzzaun die Lösung ist, weiß ich nicht. Vielleicht schreckt das einige ab. Schwierig kann es natürlich werden, wenn Länder wieder durch Zäune getrennt werden. In unserem Falle oder in diesem Falle sicherlich für die serbische Volksgruppe hier in Ungarn ist das sicherlich keine positive Entwicklung. Zurück übrigens zu dieser Frage im Parlament. Ich hätte ja es auch begrüßt und ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass der Nationalitätenausschuss des Parlaments sich dieser Frage annimmt. Das hat der Ausschuss nicht getan. Leider Gottes, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb haben wir gesagt, also dann soll der ungarndeutsche Sprecher diese Frage stellen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn der Nationalitätenausschuss sich auch mal mit der Frage beschäftigen würde, was bringt es den Nationalitäten hier in Ungarn, wenn an der südlichen Grenze jetzt ein 175 Kilometer langer Zaun gebaut wird.
Über Multikulturalität, über die Nationalitäten und über die Einwanderer, Migranten haben wir mit dem Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Otto Heineck, gesprochen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
An dieser Stelle sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der heutigen Sendung angekommen. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich nochmals ganz herzlich Monika Strava für ihre Aufmerksamkeit. Ende Juli sind wir wieder für Sie da, dann mit den schönsten Programmpunkten des zweiten Sommermonats. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, bis bald, auf Wiederhören.